Herzlich willkommen zum Sport1 Corona Update. Heute mit Jörg Neblung.
Das Sport1 Corona Update mit Daniel Hör und Matthias Becker.
Das Sport1 Corona Update heute nicht mit Matthias Becker, der ist leider verhindert, aber dafür haben wir uns hochwertigsten Ersatz besorgt aus der Redaktion, und zwar den verantwortlichen Redakteur Maxi Migoles. Herzlich willkommen erstmal zu deiner Premiere hier im Corona Update.
Ja, ich freue mich. Vielen Dank, Daniel. Hallo.
Und du bist natürlich genauso im Bilde und kannst uns auf den neuesten Stand bringen. Was sind die brandheißen News? Und da gibt's heute einiges. Deshalb wollen wir gar nicht lang schnacken und direkt einsteigen. Maxi, was hält die Leute aktuell in Atem?
Ja, tatsächlich so einiges. Wir verwenden immer so den Begriff, die App brennt, die Seite brennt. Wir haben einige Themen, die aktuell von Interesse sind, von großem Interesse. Ganz brandaktuell am Montagvormittag, während wir sprechen, hat der CAS, der Internationale Sportgerichtshof, eine Entscheidung im Fall von Manchester City getroffen. Das Urteil kam gerade. Es ging ja darum, Manchester City, haben sie das Financial Fairplay missachtet? Das haben sie zwar, aber der Internationale Sportgerichtshof kommt trotzdem zu einer anderen Entscheidung als die Instanzen zuvor und hebt die Sperre, die Man City bekommen hat, wieder auf. Sprich, Manchester City darf kommende Saison doch in der Champions League antreten. Und das ist natürlich schon ein Hammerurteil, mit dem nicht unbedingt zu rechnen war. Auch die Geldstrafe wurde reduziert. Eigentlich sollte City 30 Millionen Euro zahlen. Nun sind es in Anführungsstrichen nur noch 10 Millionen Euro. Dieses Urteil wird uns dann auch heute weiter beschäftigen und auch im Laufe der Woche. Der Club selbst hat natürlich dieses Urteil erstmal willkommen geheißen in einem ersten Statement, möchte sich aber ausführlicher nochmal später dazu äußern. Da bleiben wir natürlich dran. Das Urteil an sich, die Reaktionen, dann alles auch in der Sport1 App und auf sport1.de. Das ist ja soweit klar. Es gibt aber eben noch weitere Themen, die heute Morgen und auch schon seit gestern Abend die User stark interessieren. Und eins davon ist Manuel Neuer. Manuel Neuer befindet sich gerade in seinem wohlverdienten Urlaub und ist mit seinem Torwarttrainer Toni Tapalovic in Kroatien an der dalmatinischen Küste, und es ist ein Video aufgetaucht am Sonntagabend, in dem er gut gelaunt mit seinen Miturlaubern singt. Das Dumme daran, das Lied ist ein kroatisches Lied und heißt auf Deutsch Du bist schön, stammt von der Band Thompson, soweit so unspektakulär. Das Dumme daran ist, dass die Band Thompson, benannt übrigens nach einer Marke, einer Waffe, eine nationalistische Band ist, die auch eben rechtes Gedankengut in ihren Songs transportiert. Und da ist dann halt schon die Frage, weiß Manuel Neuer, was er da laut mitgrölt? Das Thema interessiert die User sehr. Es gibt das Video auch zu sehen bei uns auf Sport1. Und da bleiben wir natürlich dran. Es gibt nämlich noch keine Stellungnahme von Manuel Neuer. Er wird sich wohl über kurz oder lang dazu äußern müssen.
Also ganz, ganz kontroverse Themen letztendlich, die wir aktuell bearbeiten müssen, natürlich, um euch da draußen auf dem aktuellsten Stand zu halten. Trotzdem wollen wir weiter switchen zur nächsten Frage. Was können wir denn diese Woche erwarten oder was steht den nächsten Wochen so ins Haus, was den Sport betrifft?
Ja, auch Corona beschäftigt den Sport ja schon noch. Also man hat ja das Gefühl, dass alles ein bisschen lockerer ist, und wir konnten ja zum Beispiel die Bundesliga verfolgen, aber eben nur Geisterspiele. Die Fans dürfen ja nach wie vor nicht ins Stadion. Aber daran arbeiten die Clubs. Daran arbeiten die Clubs, denn sie möchten die Fans wieder im Stadion haben. Das hat zwei Dimensionen. Das eine ist natürlich die Atmosphäre. Ne? Die Mannschaften wollen die Fans im Stadion haben, wollen eine echte Atmosphäre. Aber es geht natürlich auch um Geld. Und da arbeiten die Clubs aber nicht unbedingt miteinander daran, die Fans wieder ins Stadion zu holen, sondern es gibt Vorstöße mit eigenen Konzepten. Zum Beispiel hat ja RB Leipzig schon vor einer Woche ein Konzept vorgelegt, das auch die Stadt Leipzig für gut befunden hat. Grob gesagt geht es darum, dass sie das Stadion zu 50% auslasten wollen mit personalisierten Tickets, nur für die Heimfans. Die haben dann feste Plätze. Es gibt nach wie vor eine Maskenpflicht. Man möchte die Einlässe gestaffelt stattfinden lassen. Also man kümmert sich natürlich um die Sicherheit, aber man möchte die Fans wieder ins Stadion holen. Einen anderen Weg hatte jetzt Union Berlin sich vorgenommen. Sie möchten das Stadion quasi voll machen und möchten die Fans testen. Und wenn dann die Fans oder ein Fan einen negativen Test in den letzten 24 Stunden vorweisen kann, dann darf er ins Stadion. Das Interessante dabei ist, dass Union Berlin sogar bereit ist, diese Tests zu bezahlen, was bedeuten würde, dass sie gar keinen Gewinn aus dem ausgelasteten Stadion machen würden, weil die Tests ja schon auch ein bisschen Geld kosten. Da geht es also letztendlich wirklich ums Ideal, also um die Atmosphäre im Stadion. Also es gibt also diese einzelnen Vorstöße, wie man wieder Fans ins Stadion bringt. Man ist da auch auf dem Weg, gewisse technische Voraussetzungen zu schaffen. Es gibt einen Anbieter für Fiebermessung und Gesichtserkennung, wo es darum geht, haben denn die Fans die Masken auf? Dieser Anbieter ist auch in Kontakt mit Vereinen in ganz Europa. Und wir haben auch eine aktuelle Bundesliga-Barometer-Umfrage bei uns drauf, die repräsentative Umfrage in Kooperation mit dem Check24-Doppelpass, in der 87,7% der Befragten von über 5000 es gut fänden, wenn denn jetzt wieder Zuschauer im Stadion zugelassen werden. Also es geht in diese Richtung, es ist aber eben nicht einfach. Es gibt auch Gegenstimmen, die zum Beispiel eine Teilauslastung des Stadions nicht so gut finden. Ultras zum Beispiel, die eher so, oder einige Ultra-Vereinigungen, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, die eher sagen, alle oder keiner. Sprich, macht das Stadion voll, es soll allen Fans die Chance gegeben werden, ins Stadion zu kommen und nicht nur Teilen der Fans. Friedi Bobic, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, hat was ganz Ähnliches gesagt, ganz oder gar nicht. Er kann sich ein halbvolles Stadion nicht so vorstellen. Und das Thema wird natürlich dann auch die Deutsche Fußballliga, die DFL, weiter beschäftigen. Die wird jetzt in der Sommerpause, die ja gerade läuft, sich beraten müssen, denn auch sie wollen natürlich die Fans wieder ins Stadion, aber möchten am liebsten natürlich ein einheitliches Konzept dafür, was aber schwierig ist, weil es geht ja darum, dass Infektionsschutzstandards eingehalten werden, die aber wieder von Land zu Land, im Zweifelsfall sogar von Kommune zu Kommune, unterschiedlich sind. Deswegen ja auch dieses Vorpreschen von Union und Leipzig, die das einfach vorantreiben wollen. Also da ist noch viel Beratungsarbeit zu leisten und Planungsarbeit, bis es dann wirklich soweit ist, dass Fans ins Stadion können. Aber das wird uns noch weiter beschäftigen.
Weiter beschäftigen wird uns dann auch sportliches Geschehen hier auf dem Sender. Deshalb gibt gerne noch mal ganz kurz einen Ausblick, was wir abseits des Fußballs auch noch verfolgen können auf Sport1 im Fernsehen.
Ja, wir starten heute sozusagen auf die Road to Timmendorf. Die Road to Timmendorf, wir übertragen bei Sport1 ab Samstag, ab kommenden Wochenende 20 Stunden Beachvolleyball-Action. Das Ersatzturnier zur Qualifikation zur deutschen Meisterschaft. Es geht los mit den Frauen am Wochenende und ab heute gibt es die ganze Woche alle Informationen dazu auf Sport1 und in der Sport1 App. Was ist das für ein Turnier? Wie funktioniert es? Wer ist dabei? Wir haben Personalgeschichten, wir haben Interviews mit den Protagonistinnen. Da gibt es das volle Programm, ehe es dann am Samstag live bei uns im TV so richtig losgeht. Und die Pfeile fliegen wieder. Leider auch ohne Zuschauer, nämlich beim Darts World Matchplay. Auch ab kommendem Wochenende live bei Sport1. Seit gestern steht auch fest, wer da mitspielen wird. Die Summer Series der PDC ist vorbei. Aus deutscher Sicht ist Gabriel Clemens mit am Start. Der ist zum Auftakt des World Matchplay dann am kommenden Wochenende auch mit einem richtig dicken Brocken zu tun bekommt, nämlich mit dem Titelverteidiger Rob Cross. Wir werden auch versuchen, in dieser Woche natürlich noch mit Clemens zu sprechen und machen heiß auf dieses Darts-Groß-Event, eines der größten Turniere im Darts-Kalender. Da freuen wir uns drauf. Live-Sport, Beachvolleyball und Darts bei Sport1.
Vielen Dank, Max, für deine Zeit. Vielen Dank für die reichhaltigen Informationen. Wer da mehr wissen möchte, der schaut rein, klickt sich rein in die Sport1-App oder auf sport1.de oder verfolgt die Sport1-News jeden Abend um 19.30 Uhr. Bis dahin, ja, seid ihr hier gut informiert und jetzt geht's weiter mit dem Interview mit Spielerberater Jörg Neblung. In diesem Podcast haben wir viel mit Sportlern und Sportlerinnen gesprochen, aber jetzt wollen wir noch eine weitere Seite des Sportgeschäfts beleuchten und berücksichtigen und deshalb spreche ich das erste Mal mit einem Spielerberater in diesem Podcast und begrüße ganz herzlich Jörg Neblung von der Neblung Sports Network. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Neblung, die erste Frage, die wir jedem stellen in diesem Podcast, wie geht's Ihnen? Sind Sie gesund? Sind Sie schon Corona betroffen?
Ich bin sehr gesund, mir geht es eigentlich sehr gut, obwohl ich von Corona betroffen bin und zwar in der Form, dass eben tatsächlich, glaube ich, der größte Teil der Menschheit irgendwie von dieser Pandemie betroffen ist und der Fußball im Speziellen natürlich auch, dass die erste und zweite Liga jetzt funktioniert hat, ins Ziel tatsächlich gebracht wurde, das ist schon außerordentlich, aber Probleme gibt's halt abwärts der zweiten Liga, die dritte und die vierte Liga ohne TV-Geld. Da gibt's große Probleme, wir haben große Unsicherheiten im Markt, wir haben Spieler im Markt ohne Vertrag, beziehungsweise Spieler, die wechselwillig sind, die sich jetzt umorientieren müssen, wo wir gar nicht genau sagen können, wo wir mit diesen Spielern im Markt stehen. Alles sehr komplex und alles sehr schwierig.
Also Sie sprechen diese Komplexität schon an, Sie haben jetzt die erste und zweite Bundesliga schon angesprochen, aber so richtig schwierig wird es ja dann auch in den Klassen dritte Liga, Regionalliga, um da mal noch im Profifußball und im bezahlten Fußball zu bleiben. Wie stellt sich da die Situation dar für Spieler und insbesondere für ihre Klienten?
Wie ich das gerade schon sagte, wir haben eine große Abwartesituation. Keiner weiß so richtig, wie im nächsten Jahr gespielt wird, mit oder ohne Zuschauern. Welche Budgets haben die Vereine? Wir haben jetzt, nehmen wir das Beispiel Alemannia Aachen, gerade einen Vertrag geschlossen. Da wurde tatsächlich in der letzten Woche erst das Budget festgelegt und der Sportdirektor hat daraufhin dann direkt losgelegt, um den Stamm seiner Mannschaft zu halten. Es ist aber trotzdem natürlich noch wackelig und ich mutmaße, dass unsere Spieler sich irgendwann wieder mit der Gehaltsverzichtsthematik auseinandersetzen müssen, das, was sie jetzt im März und April schon getan haben.
Das heißt, die Krise ist insbesondere für die Ligen unterhalb der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga noch lange nicht ausgestanden.
So ist es. Noch lange nicht. Wir können das Ende noch nicht absehen. Es gibt sehr interessante Ideen und Gedankenansätze. Union Berlin, habe ich gestern gelesen, überlegt, das Stadion komplett zu füllen mit einem negativen Covid-Test. Covid-19-Test, funktioniert das tatsächlich und wie groß ist das Risiko? Ich bin kein Mediziner, ich versuche mich weitestgehend aus diesen Themen rauszuhalten, was natürlich nicht immer ganz möglich ist. Eine eigene Meinung sollte sich jeder ja irgendwo bilden. Aber was bedeutet das für eben die besagten Vereine in der Regionalliga Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen, die sehr viel von diesen Zuschauereinnahmen gelebt haben, 6.500 Zuschauer, die Einnahmen, die wegfallen, kein TV-Geld, die Sponsoren, die mittelständischen Sponsoren ziehen sich zurück. Das wird große Einschnitte bedeuten. Also wir sind sehr, sehr gespannt, wie das alles weitergeht und können im Augenblick tatsächlich nur mit angezogener Handbremse Verträge ins Ziel bringen.
Könnten Sie sich vorstellen, dass diese Entwicklung dann auch von Dauer ist, je nachdem, wie lange die Pandemie noch andauert? Die Suche nach einem Impfstoff ist ja sehr stark am Laufen, aber könnten Sie sich vorstellen, dass eine gewisse Entwicklung sich dauerhaft einstellt und dass die Ligen dann auch einen Rückschritt wiederum, was die Professionalisierung oder das professionelle Umfeld und die Struktur angeht, dass der dann irgendwann zu verzeichnen ist oder dass es temporär ist und sich wieder aufbaut, dann, wenn die Pandemie vorbei ist?
Ja, das ist tatsächlich eine vielgestellte Frage, muss ich sagen. Wir sehen im Augenblick, angefangen bei Bayern München, dass offensichtlich das Transfergebaren ungebrochen weitergeht. Verlängerung von Manuel Neuer, Thomas Müller, Leroy Sané kommt. Das ist schon beachtlich. Gleichwohl sind die meisten anderen Vereine tatsächlich im Augenblick in dieser Abwarteposition, weil die Umsätze nicht mehr erzielt werden wie vorher. Und das auch aus Transfereinnahmen, das heißt die Transfereinnahmen, die Mainz 05 vorher generiert hat, die für 7 Millionen einen Spieler kaufen, um ihn später für 20 zu verkaufen. Das Projekt funktioniert so im Augenblick nicht und deshalb ist es eine gespannte Erwartung, wie weit erholt sich nicht nur das Stadiongeschehen, sondern auch die weltweite Wirtschaft. Das Geld aus der Wirtschaft fließt direkt in den Fußball. Ich bin sicher, dass wir in 2 bis 3 Jahren wieder normale Verhältnisse haben. Heißt, retrospektiv vor 6 Monaten, dass tatsächlich fleißig eingekauft wird. Wir haben Investor-related Clubs, das heißt Investoren in den Vereinen, die nicht einfach als Mäzen agieren, sondern die Rendite orientiert denken und es wird weiter Geld in diesem Bereich fließen. Was das dann wiederum für die gerade besagten Vereine in der 3. und 4. Liga bedeutet, das wird abzuwarten sein. Wie weit können eben solche Vereine überleben? Wir haben einige Vereine in der Regionalliga, die auf Halbprofitum umstellen und das könnte theoretisch auch über diese 1-2 Jahre hinaus Bestand haben.
Das heißt, was ich da so ein bisschen rauslese, sind 2 Dinge. Zum einen, dass die Schere zwischen den großen, reichen oder vermeintlich reichen Clubs und den etwas kleineren Clubs größer wird durch diese Pandemie und dass es jetzt theoretisch die Möglichkeit gäbe, günstig gute Spieler einzukaufen. Leroy Sané beispielsweise, der wurde ja auch für um die 80 Millionen immer wieder gehandelt, ist dann deutlich günstiger gewesen jetzt für die Bayern, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, wiederum verhältnismäßig günstig einzukaufen, um dann eine Rendite zu erzielen in 2 bis 3 Jahren, wenn sich der Markt erholt hat. Habe ich das so richtig verstanden?
So kann man das zusammenfassen, in der Tat. Also die Clubs, die im Augenblick über Geld verfügen und fleißig ausgeben können, die finden einen wunderbaren Markt vor. Die können mit geringeren Volumina arbeiten, geringere Gehälter in Aussicht stellen, für günstigeres Geld einkaufen, also weniger Transferausgaben vornehmen und eine höhere Qualität an Spielern kriegen. Das ist tatsächlich jetzt eine Option. An der Börse wäre das so Einsteigermarkt wahrscheinlich. Aber wie gesagt, von uns weiß keiner, wie lange dauert das alles an, was wir jetzt gerade haben. Es bleibt spannend.
Dann die nächste Frage. Können Sie gerne auch differenzieren zwischen den ersten und zweiten Ligen sowie dann den darunter folgenden Ligen, dritte Liga, Regionalliga? Ist es dann leichter oder schwerer, seine Klienten in der eben beschriebenen Phase zu vermitteln?
Eindeutig schwerer. Und zwar für Erst- und Zweitligaspieler als auch für Dritt- und Viertligaspieler. Wir müssen auch da wieder unterscheiden. Das heißt, der gut bezahlte Durchschnittsspieler wird perspektivisch jetzt in diesem Moment große Probleme haben. Relativ günstige potenzielle Topstars von morgen, das heißt Nachwuchstalente, hochveranlagte, die vielleicht sogar noch ablösefrei sind, im Idealfall sogar ausbildungsentschädigungsfrei, wobei das kommt nicht vor bei Top-Talenten, die dürfen eigentlich nie ohne Ausbildungsentschädigung einfach den Verein wechseln. Da hatten wir gerade zwei Fälle in Hoffenheim, die nach München gegangen sind, Armindo Sieb und noch ein weiterer Spieler. Da wird zumindest eine Ausbildungsentschädigung fällig, wenn schon keine Ablöse. Diese Spieler sind stark im Fokus. Wir bilden jetzt mehr aus. Wir ziehen unseren eigenen Nachwuchs oben in die Top-Teams rein. Wir verkleinern unsere Mannschaften, also von daher verändert sich der Transfermarkt drastisch und speziell diese besagten durchschnittlichen Spieler, die bislang gut bezahlt waren, die werden unter Umständen bei einem ausgelaufenen Vertrag sehr lange warten müssen, bis sie ein adäquates Vertragsangebot bekommen. Adäquat wird nach aller Voraussicht unter dem Niveau sein, auf dem sie sich bislang bewegt haben.
Das heißt, umgekehrt könnten Vertragslaufzeiten, die aktuell jetzt noch, weiß nicht, bis 2022, 23, 24 gehen, gewinnen die dann mehr an Bedeutung, weil die hohen Ablösen, die gegebenenfalls auch festgeschrieben sind, dann nicht mehr bezahlt werden, beziehungsweise werden können, vielleicht auch aus wirtschaftlicher Sicht von manchen Vereinen?
Also wenn ich jetzt eine lange Vertragslaufzeit mache, dann komme ich tendenziell in zwei Jahren wieder in das Fahrwasser, wo wieder höhere Ablösen gezahlt werden. Also wenn ich jetzt günstig einkaufe, da wird der Verein ein Interesse haben, den Vertrag möglichst lange laufen zu lassen. Andersrum wir und unsere Spieler, wir haben eben kein Interesse, wenn wir einen geringer bezahlten Vertrag abschließen, dass der möglichst lange läuft. Das ist jetzt so in der Verhandlung dann das Für und Wider. Der Verein möchte eine lange Laufzeit, weil sie das Gefühl haben, hurra, wir können jetzt einen guten Spieler sehr günstig einkaufen für ein geringeres Gehalt. Und wir Berater sagen natürlich, ja, aber bei den Summen, bei den Gehältern können wir keine so lange Laufzeit machen und wir müssen Optionen und Klauseln dagegen setzen.
Also nach wie vor ein ganz, ganz spannendes Thema, wie ich finde, und da die verschiedenen Seiten auch abzuwägen. Im BR haben Sie sich gegen ein Salary Cap ausgesprochen, was man ja aus den USA kennt. Können Sie dahingehend gerne nochmal erklären, worum es da genau geht und worum es Ihnen geht in Ihrer Begründung?
Diese Gehaltsobergrenze, die festgelegt werden soll, wird dazu führen, dass die deutsche Liga tatsächlich immer mehr Topstars verdienen wird, weil natürlich nebenan bei Paris Saint-Germain, bei Real Madrid, bei Chelsea deutlich höhere Gehälter gezahlt werden dann in dem Fall der Fälle. Sollten wir also tatsächlich dieses Salary Cap, was Christian Seifert auch thematisieren wollte, bei der UEFA in irgendeiner Form realisieren, dann muss gewährleistet sein, dass eben die anderen Vereine in den anderen Ligen diesem Salary Cap auch unterliegen. Dann haben wir zwar immer noch eine Differenz zwischen dem Topverdiener bei Bayern München und dem Topverdiener beim SC Freiburg, aber wir werden eben das nur halbwegs realistisch ins Ziel bringen, wenn tatsächlich Chancengleichheit für alle Märkte hergestellt wird. Und deshalb können wir keine Insellösung in irgendeiner Form in Erwägung ziehen. Oke Göttlich, den ich sehr schätze, der Präsident vom FC St. Pauli, vertritt die Meinung, dass wir das können, dass wir eben unsere Insellösung dann eben machen und dann verlieren wir halt die Top-Talente. Ich glaube, das ist hochgradig leichtsinnig, weil wir eben tatsächlich ohne die Robert Lewandowskis dieser Welt international noch mehr abgehängt werden und dann tatsächlich irgendwann nur noch zwei Champions League Starterplätze haben. Und das kann nicht gut für die Liga sein. Wir haben schon eine große Schere. Wenn wir allerdings unsere Top-Vereine im internationalen Wettbewerb irgendwie noch schwächen durch solche Salary Caps, dann ist es nicht gut. Ich bin ein Befürworter der freien Marktwirtschaft, wohl wissend, dass es natürlich auch immer ausufernde Exzesse gibt in diesem auch Börsenumfeld. Aber der Markt reguliert sich eigentlich immer und nach wie vor von selber.
Das hieße dann für Sie, wenn eine Salary Cap als Insellösung in Deutschland käme, würden Sie Ihren Nachwuchsspielern, die Sie betreuen, dann früher empfehlen, ins Ausland zu gehen, aufgrund der...
Ganz klar nicht.
Würden Sie nicht, okay?
Nein, auf keinen Fall, weil ich gebe meinen Nachwuchsspieler eben nicht in diese Märkte rein, wo sie auf der Bank versauern. Nein, meine Nachwuchsspieler sollen möglichst viel Spielpraxis am Wochenende kriegen. Das heißt, die Auswahl der Vereine erfolgt nicht nach gehaltstechnischen Gründen, sondern die Auswahl der Vereine erfolgt nach Weiterentwicklungspotenzialen. Welcher Trainer arbeitet mit jungen Spielern? Welcher Trainer gibt solchen Spielern mal eine Chance? Florian Wirtz geht vom 1. FC Köln, wo sehr viele junge Spieler eingesetzt wurden jetzt in der Umbruchphase mit dem Trainer Gisdol, geht er nach Leverkusen und er spielt und er ist plötzlich gefühlt Stammspieler. Das war schon ein gewisses Risiko, muss ich sagen, aber der Junge ist einfach auch so gut, dass er sich da eben tatsächlich sofort eingelebt hat. Und das ist wichtig, da immer hinzugucken, worum geht's jetzt, wo gehe ich hin, wo nehme ich die nächste Stufe. Wenn ich irgendwann Stammspieler in einem Topverein in der Bundesliga bin, dann kann ich mich natürlich auch gerne gut im Ausland bezahlen lassen. Aber diese ganzen Wechsel von 16-Jährigen nach England in ein Reserve League-System, das sehe ich sehr kritisch.
Ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich möchte auf einen anderen Ihrer Klienten auch noch eingehen. Das ist Tim Heubach, der in Israel unter Vertrag stand in der vergangenen Saison. Dort drohte man dann, so hatten Sie es auch im BR, meine ich, gesagt, mit unbezahlter Freistellung oder Kündigung. Also ein ganz anderes System, als es letztendlich in Deutschland so bekannt ist. Wie ist da die Geschichte weitergegangen?
Ich habe gerade heute vom Anwalt des Clubs ein Schreiben bekommen. Wir sind in einer juristischen Klärungsphase, was die Gültigkeit seines Vertrages betrifft. Und das ist für Spieler, die in Deutschland im gemachten Nest sitzen, wo regelmäßig das Geld kommt, tatsächlich sehr ungewöhnlich, beziehungsweise denen ist das unbekannt. Die kennen sowas nicht. Aber wenn ich in die Drittländer gehe, in die Türkei wechsle, da muss ich damit rechnen, dass ich Probleme habe in der Durchsetzung meiner Interessen. Da sollte man sich tunlichst dann eben auch gut positionieren. Tim hat jetzt 3 sehr schöne Jahre gehabt in diesem Club bei Maccabi Netanya. Aber natürlich hinterlässt die Pandemie auch Spuren beim Verein. Das muss man auch tatsächlich akzeptieren, dass es da eben tatsächlich wirtschaftlich einen großen Ruck nach unten gibt und wir sind jetzt bemüht, Lösungen zu finden. Da ist ein bisschen Ballyhoo, da wird sich ein bisschen aufgeplustert, das kennen wir als Berater. Da sind wir aber irgendwie sehr cool im Umgang. Der Tim ist auch sehr cool nach 3 Jahren Erfahrung in Israel. Und wir sind jetzt gerade in der Klärungssituation. Ich kläre einerseits den Markt, andererseits die rechtlichen Notwendigkeiten mit den entsprechenden Rechtsberatern. Also von daher haben wir da tatsächlich auch einiges zu tun gerade.
Ja, einiges zu tun hatten Sie auch in der Corona-Pandemie logischerweise. Eine Gruppe von Sportlern und Spielern, auf die ich noch eingehen möchte, die Sie auch beraten, sind junge, talentierte Nachwuchsspieler oder Sportler, die teilweise am Anfang oder noch vor einer Karriere tatsächlich stehen. Wie hat sich die Situation für die gestaltet und was haben Sie denen dann empfohlen?
Das ist ein sehr komplexes Thema. Also erstmal, Jungs, jetzt bitte nicht nur auf dem Sofa rumhängen und Netflixen, sondern bewegt euch, weil wenn ihr euch in dieser Phase viel bewegt, viel investiert in euren Körper, dann werdet ihr nach Ende dieses Lockdowns als Gewinner hervorgehen, während die anderen Probleme haben, ihre Urform wiederzukriegen. Also investiert viel. Das sind so Themen, die wir dann mit anschneiden. Und dann haben wir eben auch einige Junioren, die jetzt aus dem Juniorenalter rauskommen, im ersten Jahr Senioren. Das ist sehr, sehr schwierig, sich da einzufinden in gestandenen Mannschaften. Wir suchen Regionalliga-Lösungen für diese Jungs, wo sie eine gute Chance haben, im Seniorenfußball erstmal Fuß zu fassen, um sich dann weiterzuentwickeln. Das heißt, da haben wir eine Menge zu tun gerade und müssen halt feststellen, dass eben diese Viertligisten alle nicht wirklich gut planen können oder eben tatsächlich auf Feierabendfußball in Anführungsstrichen, halbprofessionellen Fußball umstellen, nur abends trainieren und tagsüber sollte eine Ausbildung gemacht werden, was in vielen Fällen eigentlich manchmal eine sehr gute Idee auch ist, nicht nur alles auf Fußball zu setzen. Von daher sind da die Gefühlslagen und die Situation sehr unterschiedlich. Da haben wir einiges zu tun, eben unsere Jungs dann auch zu stützen und denen zu erklären, was passiert jetzt gerade, was passiert mit den Märkten, was passiert mit den Vereinen und warum müssen sie im Augenblick ein bisschen Geduld haben.
Sie haben gesagt, sie müssen Geduld haben. Andererseits kann die Krise ja gleichzeitig auch für junge Nachwuchsspieler eine Chance sein, schneller in die ersten Mannschaften, falls sie in einer Nachwuchsmannschaft aktiv sind, zu rutschen oder schneller in den bezahlten Profibereich zu rutschen. Habe ich das so richtig verstanden, dass das potenziell passieren kann oder richtig interpretiert oder sehen Sie das eher neutral?
Exakt, das ist genau so. Die verringerten Kadergrößen offenbaren eine Chance für junge Spieler eben, schneller in einen 18er, 20er Kader Einzug zu halten, schneller eine Einwechslung zu bekommen bei guten Leistungen. Die Bedeutung von jungen Spielern wird nach oben gerutscht. Das heißt, diese Talente werden frühzeitig eben mehr gefördert, in der Hoffnung, dass ich eben da dann auch den Topstar von morgen entwickle, der eben für eine hohe Ablöse dann irgendwann den Verein verlässt. Also die Situation ist für junge Nachwuchstalente, Talentierte natürlich, sehr gut.
Wir haben im Vorgespräch gerade eben gesprochen und Sie haben gesagt, Sie haben jetzt ein tägliches Tagebuch für sich geführt, wo Sie, wenn Sie dann draußen an der frischen Luft waren, immer für sich so eingesprochen haben, was über den Tag passiert ist. Haben Sie das quasi auch als Krisenbewältigung, wenn man als Krisenbewältigungsmanagement gemacht und was hat das für Sie nochmal für Erkenntnisse vielleicht geliefert?
Ja, ich mache abends meine Hunde-Runde mit dem Hund nachts am Kanal, wenn dann tatsächlich alle elektronischen Geräte ruhig sind, das E-Mail-Postfach langsam zur Ruhe kommt, das Telefon nicht mehr klingelt. Dann gehe ich so um 11:30, 12:00 nochmal 20, 25 Minuten mit dem Hund durchs nächtliche Köln. Und dann reflektiere ich den Tag, das war am 16. März, alles so obskur, rund um das, was passierte, rund um diese Pandemie, um Corona und Co., dass ich dachte, das ist jetzt wirklich besonders, diese Zeit, in der wir hier leben. Das hat es vorher so noch nicht gegeben und für mich war dann klar, ich möchte das irgendwie festhalten, was alles so passiert. Die Todeszahlen, werde ich persönlich krank, was passiert mit meiner Umgebung, mit meinen Nachbarn, mit meinen Spielern, was passiert mit der Liga? Und dementsprechend seitdem mache ich das jetzt seit 3,5 Monaten, gibt es jeden Abend eine 2- bis 6-minütige Zusammenfassung dessen, was passiert ist. Da sind Transferthemen drin, aber es sind natürlich auch im Augenblick ganz stark die Verschwörungstheoretiker, mit denen ich mich reichlich und gerne streite, weil ich das einfach nicht glauben kann, dass die Menschen tatsächlich dieses Lügenpresse-Thema so verinnerlichen. Und das ist meine persönliche Aufarbeitung mit dieser schwierigen Zeit, in der wir gerade leben.
Dann hoffen wir mal im Sinne von uns allen und im Sinne der Gesundheit, dass diese Aufarbeitungsphase nicht mehr lange anhält, bald ein Impfstoff gefunden wird und bald dann wieder alles seinen geregelten Gang gehen kann. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die wirklich interessanten Einblicke in den Fußball von einer ganz anderen Seite und liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Danke, Jörg Neblung.
Danke auch. Bis bald.